Guten Morgen. Ja, mein Name ist Jermaine und ich habe Eltern, die mich gut um mich sorgen. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin gestern Nacht um Mitternacht hier in Koblenz angekommen und mein Vater durfte sich aus dem Sofa schälen, um mich dann noch abzuholen. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und habe Frühstück von meiner Mom gehabt. Also es war ein guter Start und jetzt ab 14 Uhr bin ich auch sofort wieder weg nach Frankfurt. Wir haben da noch einen zweiten Gottesdienst, einen Abendgottesdienst. Und ja, ich bin eigentlich so als Kind hier in der Gemeinde aufgewachsen. Frank ist heute bei den Kindern. Er hat ein Fastkind jetzt heute eingeladen. Ich bin zarte 24 Jahre alt. Und vor ungefähr 1,5 Jahren hat mich hier das Christuszentrum ausgesandt, um in der Gemeindeerneuerung, Gemeindegründung in Frankfurt mit dabei zu sein. Seit ungefähr 1 Jahr bin ich da auch als Pastor tätig und freue mich immer wieder, hier wieder zurück in der Heimat zu sein. Ja, und ich habe heute ein Thema mitgebracht, das mich persönlich ziemlich beschäftigt und immer ziemlich herausfordert, weil es ein Thema ist, bei dem ich selbst noch dabei bin, so ein bisschen herauszufinden, wie ich denn eigentlich damit umgehen möchte. Und das Thema heute nennt sich Großzügigkeit mit unserer Zeit. Und ich selbst, ich war ein chronischer Zu-spät-Kommer und, was soll ich sagen, es hat sich nicht viel geändert. ist schon ein bisschen besser geworden, tatsächlich. Es gab so ein einschneidendes Ereignis, das mich da so ein bisschen zum Umdenken gebracht hat. Es war so einschneidend, es war ein Traum, den ich mal nachts gehabt habe. Und den Traum habe ich wieder vergessen. Aber die Botschaft von dem Traum, die spricht noch heute zu mir und ich glaube, Gott wollte in diesem Traum zu mir sprechen und was er mir aufgezeigt hat, und keine Ahnung, wie gesagt, wie der Traum ging, ist, dass dadurch, die Tatsache, dass ich immer zu spät komme, ist eigentlich nur ein Symptom von einem viel tiefer liegenden Problem. Und zwar, das tiefer liegende Problem bei mir war ein zeitlicher Egoismus. Und zwar, dass ich meine Zeit mehr wertschätze als die Zeit von anderen. Und ich meine, manchmal gibt es auch gute Gründe, zu spät zu kommen. Manchmal passiert irgendwo ein Unfall oder wenn man Kids hat, dann kann immer was dazwischen kommen. Ich habe keine Kids, deswegen habe ich diese Ausrede nicht. Aber oftmals wollte ich dann doch vielleicht lieber den Snooze nochmal einmal drücken oder ich wollte noch unbedingt etwas fertig machen, weil ich wusste, mich wieder reinzudenken, wird ewig dauern. Aber in dem Moment sage ich, okay, meine Zeit ist wichtiger als die Zeit von der Person, die ich warten lasse. Und diese Erkenntnis war erstmal schmerzhaft, weil ich gedacht habe, oh Mann, ich drehe mich vielleicht doch noch mehr um mich selbst, als ich selber manchmal wahrhaben möchte. Und gleichzeitig hat sie mich auf einen Weg gebracht, diese Angewohnheit des Zu-spät-Kommens Stück für Stück abzubauen. Und dann auf der anderen Seite falle ich manchmal vom Pferd runter, weil ich bin in der Gemeindegründung, da gibt es so viel zu tun, so viel Not und am Mann. Und da investiere ich manchmal dann so viel, dass ich dann krank werde, weil ich nicht genug Zeit gehabt habe zum Ruhen und wo ich manchmal dann doch wieder zu wenig darauf achte, dass ich auch das bekomme, was ich brauche. Zeit ist etwas, was uns alle beschäftigt, vielleicht auch der Umgang mit Zeit heutzutage. Und womit ich anfangen möchte, ist mit was Großzügigkeit mit unserer Zeit nicht bedeutet. Großzügigkeit in unserer Zeit, das bedeutet, nicht sich total zu verausgaben, irgendwie keine Energie mehr zu haben oder ständig irgendwelche Termine zu sein, ständig beschäftigt, vom einen Termin zum anderen. Großzügigkeit in unserer Zeit bedeutet auch nicht, keine Freizeit zu haben, sich nicht mal zusammen mit Freunden oder mit einem Partner einen Film anzuschauen oder so. Und vor allem bedeutet Großzügigkeit in unserer Zeit nicht, dass wir ständig getrieben sein müssen, irgendwie den Aufgaben hinterherlaufen, anstatt dass wir die Aufgaben ganz bewusst vor uns platzieren. Und Zeit ist etwas unglaublich Wertvolles. Geld kann man ausgeben und wieder verdienen, aber Zeit kann man nur ausgeben. Zeit kann man nicht wieder zurückverdienen. Das Einzige, was bei der Zeit bleibt, die man ausgegeben hat, ist das, was daraus entsteht. Die Zeit bleibt uns nicht erhalten, aber das, was wir mit unserer Zeit gemacht haben, die Früchte unserer Zeit. Und manches davon sind Errungenschaften, manches kann ein Haus sein, eine wertvolle Beziehung und einiges davon bleibt lange, einiges davon kurz, aber anderes davon währt sogar ewig. Und kennt ihr diese Leute, die ständig sagen, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit? Eine Person kenne ich auf jeden Fall und der muss ich jeden Morgen in den Spiegel gucken und dann merke ich so, das ist die Person. Ich beschwere mich so oft, dass ich keine Zeit habe und ich merke aber, das stimmt nicht. Weil nichts auf dieser Welt ist so fair verteilt wie Zeit. Und ich meine natürlich, einer lebt vielleicht länger als der andere, aber im Jahr hat jeder 365 Tage 24 Stunden mit 60 Minuten. Jeder hat dieselbe Anzahl sozusagen an Zeit. Und wenn man sagt, ich habe keine Zeit, ist, was man eigentlich damit sagt, ist, ich möchte mir die Zeit nicht nehmen. Im Lichte meiner Verantwortung, die wir alle haben, im Lichte meiner Kraft, meiner Ressourcen, im Lichte meines persönlichen Empfindens oder meiner Lust. Natürlich hat jeder von uns Verantwortung. Ich arbeite noch nebenbei in einem Café als Barista und wenn ich im nächsten Monat was zu essen haben möchte, dann muss ich da jetzt, glaube ich, nächsten Freitag und Samstag aufkreuzen und arbeiten, weil wenn nicht, dann habe ich kein Geld, um mein Essen zu kaufen oder zumindest werde ich dann gefeuert und muss mir erstmal einen neuen Job suchen, damit das wieder möglich ist. Das heißt, es gibt ein paar Dinge, die sind einfach notwendig. Jeder von uns hat Verantwortung, jeder von uns hat auch monatliche Rechnungen, die er begleichen muss. Aber was machen wir mit der Zeit, die uns zur freien Verfügung steht? Und früher war alles besser. Früher war alles besser, so ein Spruch, den ich oft gehört habe und es stimmt aber so nicht. Also heute ist einiges besser und früher war einiges besser, aber was früher definitiv einfacher war, ist mit seiner Zeit zu haushalten. Weil damals hat man entweder Zeit auf der Arbeit verbracht, Zeit vielleicht in Beziehungen investiert, man war vielleicht ein bisschen allein, die ganz Gebildeten sind in eine Bücherei gegangen oder so, aber du hattest nicht so viele Optionen, was du mit deiner Zeit machen konntest. Und heute gibt es eine weitere Quelle, die dazugekommen ist, die mehr Zeit beansprucht als jede Beziehung. Jede Beziehung mit Gott, jede Beziehung mit einem anderen Menschen. Und diese Person nennt sich Handybildschirm. Ja, Handybildschirm, guter Freund von mir. Wir verbringen täglich ungefähr 2 Stunden miteinander. Wahrscheinlich mehr Zeit, als ich mit irgendjemand anders verbringe. Aber der Durchschnitt beträgt eigentlich 3,5 Stunden Bildschirmzeit pro Tag. 3,5 Stunden. Und das klingt schon viel, aber es klingt noch mehr. Wenn man überlegt, 3,5 Stunden auf eine Woche hochgerechnet, das sind 24 Stunden. 24 Stunden sind 3 Arbeitstage. 3 Arbeitstage, die man in Arbeit investieren könnte, die man in Beziehungen investieren könnte, die man in Dinge investieren könnte, die einem persönlich am Herzen liegen. Und natürlich einiges, was man am Handy macht, ist auch dienstlich und notwendig. Aber ich glaube, die 3,5 Stunden oder selbst wenn es weniger sind, so viel muss gar nicht sein. Und trotzdem verbringen wir so viel Zeit am Handy. Und ich meine, ab und zu auch mal da bei Netflix vorbeischauen und so ist ja an sich nichts Verwerfliches. Aber ich frage mich oft, Montag ist mein freier Tag, da freue ich mich schon drauf, morgen ist frei. Ihr fangt alle an, okay. manchmal bin ich an meinem freien Tag, ich mache mir ein leckeres Mittagessen, ich koche gerne an meinem freien Tag, ich koche generell gerne, weil ich gerne esse, aber dann sitze ich da, mache ein YouTube-Video nebenbei an, wenn mein WG-Kollege nicht da ist und mit mir zusammen essen will. Und dann läuft das so und dann ist Essen fertig und dann läuft es weiter. Und auf einmal sind 2 Stunden vergangen und ich denke mir so, wie ist das passiert? Und eigentlich denke ich mir, okay, jetzt müsste ich doch erholter sein, aber oft bin ich am Ende einfach nur genervt und hätte die Zeit doch lieber anders investiert. Ja, wenn wir an unserer Bildschirmzeit und für die Jüngeren zählt es wahrscheinlich noch mehr als für die Älteren. Ich habe einen bei mir in der Jugendgruppe, der hat 7 Stunden Bildschirmzeit jeden Tag. Ich frage mich, und er macht eine Ausbildung nebenbei? Ich so, okay, was machst du den ganzen Tag? Aber wenn wir nur 1/3 dieser Bildschirmzeit zurückschrauben würden, dann hätten wir 8 Stunden mehr Zeit, einen ganzen Arbeitstag die Woche, den wir in Sachen investieren können, die uns wirklich am Herzen liegen, die uns wirklich gut tun oder in Dinge investieren könnten, in Freundschaften, in Beziehungen, in Gemeinde, in Arbeit, in Dinge, wo wir sagen, okay, das kommt eigentlich zu kurz, da würde ich gerne mehr machen. Ich möchte mir abgewöhnen zu sagen, ich habe keine Zeit, weil erstens stimmt es nicht und zweitens mache ich mich damit zu einem Opfer meiner Umstände. Ich nehme mir Zeit oder ich nehme sie mir nicht. Und wir können zwar entscheiden, wir können zwar nicht entscheiden, wie viel Zeit wir bekommen, aber wir können entscheiden, was wir mit der Zeit machen, die wir haben. Die Bibel spricht davon und sagt, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Das lesen wir in Epheser 5, Vers 15. Da heißt es, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Das ist vor 2000 Jahren geschrieben. Wir sind heute die Richter, ob die Zeit heute besser ist oder nicht. Aber lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Das heißt hier, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Und wenn die Einladung da ist, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, dann gilt es, dass du kein Opfer deiner Zeit bist, sondern du bist ein Verwalter und ein Gestalter dieser. Und mit der Zeit, die wir geben, ist, die uns gegeben ist, ist uns auch eine Verantwortung gegeben, gut mit dieser Zeit zu haushalten. Und diese Stelle spricht sich ganz konkret gegen eine Opfermentalität aus. Sie sagt nicht, du hast keine Zeit, sondern sie sagt, du hast Zeit, mach den bestmöglichen Gebrauch davon. Und natürlich, das alles im Lichte der Verantwortung, die wir tragen, im Lichte unserer persönlichen Kraft, unserer Kapazität, die wir haben, im Lichte von den Dingen, die uns gut tun und nicht gut tun. Zeit, ja. Wecker sind auch großer Anteil meines Lebens. Damit ich nicht zu spät komme, oftmals. Okay, aber das Ding ist, mir ist es wichtig, das alles voranzustellen, wenn es um Großzügigkeit mit unserer Zeit geht. Denn es geht nicht darum, dass wir uns über die Maßen verausgaben. Darum geht es nicht, weil es bringt nichts, wenn wir uns zwar Zeit für gute Dinge nehmen, aber dann in dieser Zeit nichts mehr Gutes zu geben haben, weil wir selber so ausgelaugt sind. Es bringt nichts, Zeit zu geben, in der wir nichts zu geben haben. Und wenn das der Fall ist, dann leiden nicht nur die guten Dinge darunter, sondern auch oftmals wir selbst. Und vielleicht werden wir dann sogar krank, weil wir uns über unsere Kapazitäten hinaus gegeben haben. Burnout ist etwas Großes, was heutzutage aktuell ist. Und das ist alles das, was wir nicht wollen. Wir brauchen Zeiten der Ruhe, wir brauchen Zeiten, in denen wir Dinge tun, die uns gut tun. Und wir wollen ein Ich sein, das in Beziehungen Leben spendet und nicht nur Leben aussaugt, weil es selber nichts mehr zu geben hat. Jesus war jemand, der war irgendwie nie ausgesaugt, sondern der hat Leute nie ausgesaugt, sondern der war immer lebensspendend. In seinen Interaktionen mit Leuten hat er irgendwie immer etwas zu geben gehabt. Er hat viel bewirkt und trotzdem schien er nie gehetzt. Wenn ich an mein Leben angucke, ich scheine so oft gehetzt, ich denke mir, wo ist manchmal die Ruhe, die Jesus gehabt hat? So ein beschäftigter Mann und trotzdem wusste er, was dran war und was nicht. Wenn es jemanden gab, der großzügig mit seiner Zeit war, dann war es Jesus. Und diese Großzügigkeit hat er erstmal bewiesen, indem er Mensch geworden ist. Gott ist Mensch geworden, der außerhalb von Raum und Zeit war und hat sich überhaupt erst an menschliche Zeit gebunden. Hat gesagt, hier bin ich, und er war großzügig mit seiner Zeit und noch viel mehr mit seinem Leben. Aber in dem Moment, als er Mensch geworden ist, hörte Multitasking für ihn auf. Irgendwie in Meetings mit den Aposteln sitzen und dabei noch 1000 Gebete erhören, das ging nicht mehr, sondern auf einmal war eine Aufgabe nach der nächsten, und das alles hatte er zu bewältigen und konnte er auch zu bewältigen. Und einfach zu sagen, ja, er war Gott, zählt hier nicht mehr, weil indem er Mensch wurde, hat er sich an Raum und Zeit gebunden. Und er wusste, wann es Zeit zum Ruhen war. Er wusste auch, wann es Zeit zum Dienen war, wann es Zeit war, anderen Menschen zu begegnen. Und er wusste auch, wann es Zeit war, Nein zu sagen, damit es auf einer anderen Seite ein Ja ermöglichte. Und für Jesus war klar, es ist wichtig für ihn, Zeit mit seinen Jüngern zu verbringen, Zeit in der Ruhe zu verbringen und auch Zeit mit seinem Vater zu verbringen. In Markus 4, 35 bis 38, da heißt es, am Abend jenes Tages sagt Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren in ihm ab. Und dann 38, Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Hier schickt Jesus Menschen nach Hause. Die Leute wollen immer noch, sie drängen an, aber Jesus schickt sie nach Hause. Es ist etwas Gutes, zu dem er Nein sagt. Und dann fährt er weiter und gönnt sich erstmal so eine richtig ordentliche Nase Schlaf, obwohl um ihn herum so ein Sturm tobt und seine Jünger Panik schieben und denken, wir sterben gleich. Aber Jesus wusste, jetzt ist erstmal Zeit, hier Nein zu sagen, hier weiterzuziehen und zu ruhen, damit dann, wahrscheinlich wenn sie auf der anderen Seite des Ufers ankommen, er auch wieder etwas zu geben hat. Und dann in Lukas 5, Vers 16, da sagt es, er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Schlaf und Gebet, das sind zwei Schlagworte, die meine vorletzte Woche sehr stark geprägt haben. Ich hatte Urlaub, was wunderschön war, und ich habe viel geschlafen, habe immer wahrscheinlich 9 Stunden pro Tag mir Ruhe gegönnt, was super cool war. Ich war in Südfrankreich, habe einen Freund besucht und auf dem Weg dahin wurde mein Handy geklaut, was nicht so cool ist. Zum einen Kontakte, Fotos, WhatsApp-Chats. Und natürlich der Materialwert des Handys auch noch. Und dann bin ich da, denke mir erstmal, okay, ich habe kein Handy, mein Kumpel wollte mich abholen, ich habe keine Möglichkeit, ihn zu erreichen, habe seine Nummer nicht, bin dann in Frankreich, Montpellier am Bahnhof. Und wie das passiert ist, ich saß im Zug und ich mag die Deutsche Bahn nicht sonderlich, weil gestern war wieder 40 Minuten Verspätung, mein Vater hat sich noch mehr gefreut als ich. Aber da in Frankreich war es so, es war so ein Zug, der hält so jede Stunde und ich fahre und auf einmal, nächster Halt, Montpellier. Ich denke mir so, ja, 7 Minuten Zeit ist bestimmt noch nach Montpellier. Langsam, so mache ich mich auf einmal merke ich, der Zug wird langsamer und ich so, ich habe auch voll viel Gepäck, schiebe voll die Panik, lege mein Handy auf den Sitz, pack alles schnell zusammen. Ich hatte den Sitz direkt neben der Tür, steig aus und kennt ihr diesen Check? Auf einmal merke ich, diese Hosentasche ist leer. Okay, und dann packe ich meine Jackentaschen, merke, die ist auch leer und dann fängt die Panik an. Okay, ich laufe wieder zurück, gucke auf den Sitz, das Handy ist nicht da. 15 Sekunden sind vielleicht vergangen. Vielleicht auch mehr oder weniger, ich weiß, ich war im Schockzustand. Auf jeden Fall gucke ich überall zwischen den Ritzen nach, ob das Handy nicht irgendwo dazwischen gerutscht ist, gucke in meinem Rucksack, lade den aus, ich so zum Schaffner, bitte fahren Sie noch nicht, bitte fahren Sie noch nicht. Ja, versuche mal so einen Schnellzug aufzuhalten. Der hat gesagt, tut mir leid, wir müssen jetzt weiterfahren. Naja, stand ich da am Bahnhof, kein Handy, keine Ahnung, wie ich meinen Freund erreichen soll. Und dann bin ich raus und ich hatte eine Vermutung tatsächlich, wenn mein Handy gestohlen hat, weil es gab nur 4 Leute, die an dem Platz hätten vorbeikommen können. Und eine Person war besonders verdächtig, weil sie nachmittags schon Bier im Zug getrunken hat und irgendwie schon sehr aufgewühlt war. Naja, ich, hilflos als ich war, in Französisch, und in Frankreich kann natürlich jeder Englisch, deswegen wusste ich, ich muss auf Französisch agieren. Gehe ich so zu ihr, und sagt ihr so, jemand hat mein Handy genommen. War nicht so klug. Sie fängt an, mich anzuschreien vor allen Leuten. Wie kannst du es nur wagen? Und so. Und ich denke mir so auf Französisch. Also ich habe gemerkt, sie ist empört. Was sie gesagt hat, weiß ich nicht genau. Aber so, schreibt mich so an. Die Leute drumherum gucken alle. Die meisten waren auf meiner Seite, komischerweise. Auf jeden Fall, sie hat aber so viel Gepäck, ich konnte irgendwie nicht sagen, ich packe mal alles aus. Sie weggefahren, mein Kumpel kam gerade in dem Moment, er hat mich gefunden, hat noch ein Foto von ihr machen können. Auf jeden Fall, danach gucken wir auf Lost My iPhone und das Handy bewegt sich mit dem Bus, in den sie eingestiegen ist, weg. Und tatsächlich hatten wir keine Möglichkeit, am Ende dann noch ans Handy ranzukommen. Auf jeden Fall war mein Handy weg. Das ist eine lange Geschichte für einen kurzen Punkt. Aber ich hatte so viel Zeit, weil mein Kumpel war auch noch krank in der Zeit. Ich wusste gar nicht, was ich tun soll. Mein Handy ist weg, mein Kumpel ist krank. Und ich hatte so viel Zeit zum Ruhen, zum Entspannen, zum Beten. Da war ein Gebetsraum. Ich glaube, ich war 4 bis 5 Stunden da drin pro Tag, weil ich hatte einfach nichts anderes zu tun. Es war so, so gut und so erholsam. Und ich bin so, ja, mit voller Kraft wieder aus dem Urlaub zurückgekommen. Genau, also er zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Das war der Punkt. Genau, und immer noch jetzt, tut mir leid, weil ich euch nicht geantwortet habe, seit einer Woche schafft mein Mobilfunkanbieter oder die Post nicht mehr eine SIM-Karte zukommen zu lassen. Das habe ich mir jetzt schon seit 15 Tage ohne WhatsApp, ein halber Monat, und es ist super. Ich habe lange geübt, das so überzeugend rüberzubringen. Also im Urlaub war es tatsächlich super, aber jetzt, seit einer Woche, hat die Arbeit wieder angefangen und es ist richtig nervig. Ja. Aber Jesus zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Und die nächste Geschichte, von der wir lesen, ist, dass Jesus einen gelähmten Mann heilt. Erst tankt Jesus selber auf und er kommt raus aus der Ruhe, aus dem Gebet mit seinem Vater und hat was zu geben. Und er stellt diesen Mann wieder her. Und in den Evangelien lesen wir ständig davon, dass Jesus so großzügig mit seiner Zeit ist und sie großzügig an Menschen schenkt. Und die wahrscheinlich eindrücklichste Geschichte ist die Geschichte, und ich weiß, ich mag diese Geschichte sehr, ist die Geschichte vom Zolleinnehmer Zachäus. Und Zachäus, der war so damals der Abschaum der Gesellschaft, weil er seine eigenen Landsleute als Zolleinnehmer beklaut hat und Teil der römischen Besatzungsmacht gegeben hat, einen Teil selber eingesteckt hat. Aber dieser Zachäus, der ist da auf einen Baum geklettert, weil er war ziemlich klein. Und Jesus ist auf dem Weg nach Jericho, auf dem Weg zum Kreuz eigentlich, eine Woche noch zu leben. Und anstatt diesem Zolleinnehmer, der Jesus sehen wollte, ihn einfach zu ignorieren oder zu sagen, hey, ich habe keine Zeit, lesen wir, dass Jesus komplett anders gehandelt hat. Und das ist in Lukas 19, die Verse 5 bis 9. Da sagt es, als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaut er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von einem solchen Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Und da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Jesus hat nur noch ein paar Tage zu leben. Und Jesus wusste, er hat nur noch ein paar Tage zu leben. Und dennoch entscheidet er, diese kostbare Zeit, Zeit wird immer kostbarer, wenn du weißt, dass du nur ein paar Tage zu leben hast, diese kostbare Zeit an diesen verachteten Mann Zachäus zu geben. Und wahrscheinlich 5 Stunden seiner Zeit mit ihm und seinen Freunden zu verbringen. Und Zachäus hatte nichts getan, um sich das irgendwie zu verdienen. Gar nichts. Sondern Jesus hat ihm das geschenkt. Und das, was Großzügigkeit eigentlich ausmacht. Großzügigkeit ist nicht ein Tauschgeschäft, so ich gebe dir das, du gibst mir das. Denn Großzügigkeit ist, etwas zu schenken, Zeit zu schenken, ohne etwas zurückzuerwarten. Und Jesus hat das diesem Zachäus geschenkt. Und was es getan hat, Zachäus wusste, wie wertvoll das ist. Zachäus hat gemerkt, dieser Jesus schenkt mir seine Zeit. Und es hat sein ganzes Leben verändert. Er war bereit, sein Leben dafür aufzugeben, für Geld. Und von all seinen Freunden, von all seinen Landskollegen als Abschaum bezeichnet zu werden. So sehr hat er das Geld geliebt. Aber die Großzügigkeit Jesu in seinem Leben hat ihn dazu befähigt, davon loszulassen und frei zu werden und selber ein großzügiger Mensch zu werden. Es ist die Großzügigkeit Gottes, die wir erfahren dürfen, die wir auch heute erfahren dürfen, die unser Herz befreit, großzügig zu sein. Und der Gedanke, der uns oft daran hindert, großzügig zu sein, ist ein Mangeldenken. Ich komme ja dann selber zu kurz. Ja, wenn ich hier gebe, habe ich nicht mehr genug für mich selbst. Und das ist ein Denken, das manchmal auch angebracht ist, aber tatsächlich dürfen wir Jesus vertrauen, dass er derjenige ist, wenn er uns zu einer Großzügigkeit ruft, dass er derjenige ist, der uns auch genug geben wird, damit wir großzügig sein können, auch mit unserer Zeit. Jesus sagt, auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Und wenn jemand wusste, was es bedeutet, dann Jesus selbst, der bereit war, sein ganzes Leben hinzugeben, damit wir wieder mit Gott versöhnt sein können, damit diese Beziehung zwischen uns und Gott wiederhergestellt sein kann. Und Jesus wusste, auf dem Geben, dem ich mein Leben gebe, liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Jesus hat gelernt, nicht nur zu den schlechten Dingen Nein zu sagen, sondern auch zu den guten Dingen Nein zu sagen. Er hat zu guten Dingen Nein gesagt, damit er zu den richtigen Dingen Ja sagen konnte. Jesus hatte gerade am Abend davor, vor dieser Geschichte, Menschenmassen geheilt. Ganz vieles passiert. Die Leute wollten mehr von ihm. Und am nächsten Morgen früh ist er aufgestanden zum Beten, als Folgendes passierte. Markus 1, 35 bis 38. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging hinfort an einen einsamen Ort und betete dort. Simon und die anderen, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Er aber erwiderte, lass uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. Alle fragen nach Jesus, sie wollen mehr von Jesus. Es wäre sicherlich gut gewesen, noch mehr Zeit mit diesen Leuten zu verbringen. Es war etwas Gutes, aber Jesus sagt, hierzu sage ich nein, weil ich muss Ja zum Richtigen sagen. Wenn ich hierzu Ja sage, kann ich nicht mehr Ja zu dem sagen, wozu ich eigentlich gekommen bin. Und so hat Jesus diese Menschen stehen gelassen, klingt hart, und ist weitergezogen, weil er wusste, manchmal muss es zu guten Dingen Nein heißen, damit es zu den richtigen Dingen Ja heißen kann. Und das tat Jesus nicht einmal nur aus Eigenmacht, sondern aus einer Beziehung von seinem Vater heraus. Er kam gerade aus einem Gebet am frühen Morgen und aus dem heraus wusste er, was dran ist, wusste er, was zu tun ist. Und die Woche hat mich ein Bekannter angerufen, er konnte mich nicht anrufen. Er hat mir per Instagram geschrieben, weil das kann man ja auch nicht von seinem Handy darauf zugreifen. Er hat mir per Instagram geschrieben und hat gesagt, hey Jermaine, kann ich bei dir übernachten? Ich bin die Woche in Frankfurt und können wir uns treffen? Und ich kam gerade aus dem Urlaub zurück und ich habe meine Woche angeguckt. Ich habe einfach gemerkt, ich habe da keine Kapazität für. Und es ist super schwierig, jemanden dann so abzusagen, hey, ich bin in Frankfurt, hast du Zeit? Und ich hab ihm nicht einmal nur gesagt, ich habe keine Zeit, sondern ich war ehrlich mit ihm und ich habe gesagt, hey, ich bin gerade aus Urlaub zurückgekommen, steht noch viel an und ich habe noch einige Freunde in meiner Warteliste, denen ich noch nicht Ja gesagt habe und dann kann ich jetzt nicht zu diesem Treffen Ja sagen. Und er hat es verstanden. Und so ist er nach Frankfurt gekommen, hat mich nicht gesehen, aber es war okay. Und es lag nicht daran, dass ich keine Zeit hatte, sondern es lag daran, dass ich gesagt habe, okay, im Lichte zum einen meiner Verantwortung, die recht viele nach dem Urlaub waren, zum anderen im Lichte auch meiner Freundschaften, kann ich hierzu nicht Ja sagen, sondern konnte dann dafür Freitagabend zu einem Treffen mit anderen Freunden Ja sagen, das schon länger geplant war. Ja. Und letztendlich in dem Ganzen sollte aber Gottes Gnade unser Motor sein. Gottes Gnade ist der Motor für unsere Großzügigkeit mit unserer Zeit. Und wahrscheinlich gab es kaum jemanden, der noch großzügiger mit seiner Zeit war als Paulus. Paulus, der hat nebenbei hat als Zeltmacher gearbeitet und dann hat er den ganzen Rest seiner Zeit wirklich ins Reich Gottes investiert, in Menschen investiert und war total großzügig mit seiner Zeit, weil er wusste, dass dieses Leben nur ein kleiner Bruchteil von der Zeit ist, die er eines Tages haben wird, in der Ewigkeit, die er mit Jesus hat. Und mitten in einer langen Rede über genau dieses Leben nach dem Tod sagt er, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, kleiner Angeber, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Was wir erstmal sehen, ist, dass Paulus ein treuer Verwalter mit seiner Zeit war, aber Paulus hat extrem viel gearbeitet. Paulus hat extrem viel ins Reich Gottes investiert. Aber er hat nicht gesagt, das ist, weil ich so gut bin, das ist, weil ich mich so sehr anstrenge, sondern er hat gesagt, es ist die Gnade Gottes in mir. Es ist die Gnade Gottes, die in mir wirkt, die mich dazu befähigt und ist aus dieser Gnade heraus, da ich handle. Woanders in dem Brief sagt er, dass er mehr in Sprachen betet als alle anderen. Paulus war ein Mann, der hat viel gebetet, er war nah am Herzen Gottes und trotzdem, gerade deswegen hat er die Kapazität gehabt, in dem Maße zu dienen und so viel zu investieren, wie er investiert hat, weil er nicht aus seiner Leere herausgeben musste, sondern aus seiner Fülle, die er aus Gott heraus erfahren hat. Er hat erst empfangen und das hat ihn dann noch befähigt, zu geben. Und manchmal fühlen wir uns, als hätten wir nicht so viel zu geben, als hätten wir gerade wenig zu geben. Und da will ich uns ermutigen, uns zu fragen, haben wir uns denn auch Zeit genommen zu empfangen? Haben wir uns Zeit genommen, bei Gott aufzutanken und dann aus seiner Gnade, voll von seiner Gnade, wieder geben zu können. Ja. Er wusste, dass das, was er sät, er auch ernten wird. Zum einen im nächsten Leben, darüber schreibt er in 1. Korinther 15, aber auch schon auf der Erde. Und zwar in seinem Beitrag darin, dass Menschenleben verändert werden durch seinen Dienst. Und er sagt zu den Christen in Philippi, ihr seid meine Freude, ihr seid mein Siegeskranz, ihr seid der Lohn all meiner Mühen. Und in unserer Gemeindegründung in Frankfurt haben wir einen Simon, der unserem Simon hier extrem ähnlich ist. Nur um ein paar Punkte zu nennen, er ist vielleicht auch Simon, ich weiß nicht. Er ist verlässlich, er setzt sich über die Maßen für die Gemeinde ein, er investiert, er spielt in der Band, aber noch viel mehr macht er im Hintergrund. Er macht auch Tontechnik zum Beispiel. Und das ist der Simon bei uns in Frankfurt. Spätestens jetzt haben sich auch einige zukünftige Eltern gefragt, soll ich meinen Sohn vielleicht Simon nennen? Das ist der Simon in Frankfurt, aber er ist Südkoreaner und das hilft mir immer, die beiden gut voneinander zu unterscheiden. Aber dieser Simon, obwohl er Teil unseres Frankfurter Teams ist, kommt er bereits morgens in den anderen Standort nach Oberursel und ist oft den ganzen Tag von 8.30 Uhr Aufbau, Gottesdienst, Abbau, rüberfahren, Aufbau, Gottesdienst, Abbau, zwischendrin noch in der Band spielen. Mit dabei, von 8.30 Uhr bis 19.30 Uhr, 11-Stunden-Tag, ist er mindestens zweimal im Monat mit am Start und investiert sich da so sehr. Und durch den Einsatz, durch die Großzügigkeit, die er mit seiner Zeit zeigt, ermöglicht er so vielen Menschen Begegnungen mit Gott. Zum einen in den persönlichen Beziehungen, die er pflegt, aber zum anderen auch, wenn er in der Band spielt und Leute im Lobpreis ihm Gott begegnen können. Dann, wenn er früh kommt und aufbaut, damit die Band genug Zeit hat zum Proben und nicht durch ganz viele schiefe Töne Leute im Lobpreis von Gott abgelenkt werden. Oder damit der Pastor, der kommt, dann auch Zeit hat, sich auf die Predigt zu fokussieren und nicht noch, ob alle letzten Kabel gelegt sind. Und durch all diese vielen Sachen ermöglicht Simon es den Leuten in Frankfurt, dass sie Gott begegnen können. Und er selbst hat vor ein paar Wochen Zeugnis in der Gemeinde bei uns geteilt und hat gesagt, auf dem Geben liegt ein größerer Segen. Dadurch, dass er investiert hat, dadurch, dass er sein Herz gegeben hat, wurde er selbst verändert. Er hat erfahren, wie diese Veränderung passiert und er selbst wurde verändert. Und wenn man ihn vor 1,5 Jahren sieht und wenn man ihn heute sieht, merkt man, es ist nicht mehr derselbe Simon. Die letzte Stelle für heute steht in Galater 6, 7 b bis 10 und da heißt es, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf dem Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und viele von euch haben schon viel gesät. Viele von euch haben auch viel in diese Gemeinde gesät und viele von euch durften auch schon Anteil haben an der Ernte. Und auch wenn das noch nicht der Fall war, da will ich euch ermutigen, dran zu bleiben, weil der Lohn, der wird von der Gott bestimmten Zeit kommen. Die Ernte wird von der Gott bestimmten Zeit kommen. Und vieles dürfen wir hier schon auf Erden sehen und einiges werden wir auf dieser Erde vielleicht gar nicht mehr mitbekommen, aber werden wir eines Tages erleben und sehen, wenn wir bei Gott sind. Großzügigkeit mit unserer Zeit, das ist etwas, wozu uns Gott ruft. Ein treuer Umgang mit der Zeit, die uns anvertraut ist. Vielleicht ein bisschen mehr Zeit zu verbringen mit unseren Lieben, ein bisschen mehr Zeit in gute Freundschaften, die uns wirklich wichtig sind. Vielleicht ein bisschen mehr Zeit in Projekte, die wir schon immer mal anpacken wollten. Vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit in die Gemeinde, wo Gott uns hingestellt hat. Und vielleicht ein bisschen weniger Zeit mit diesem Freund hier, der gut und richtig ist zu seiner Zeit, aber wahrscheinlich in dem Ausmaß, in dem wir Zeit mit unserem Handy verbringen, nicht gedacht ist und weder uns gut tut, noch den Menschen um uns herum. Und ich persönlich, ich sage mir, ich möchte jemand sein, der Gutes in dieser Welt bewegt. Ich möchte jemand sein, der einen Unterschied macht. Und ich schätze, dass du das auch möchtest. Ich schätze nicht, dass du am Ende seines Lebens zurückschauen möchtest und schaust, okay, meine durchschnittliche Bildschirmzeit betrug 6 Stunden am Tag. Und was hätte ich mit dieser Zeit alles tun können? Und wir müssen nicht aus einem Mangel herausgeben. Nee, Gott ist derjenige, der zuerst großzügig mit uns ist. Er ist großzügig mit seiner Zeit, die er uns gibt. Er ist auch großzügig, wenn wir zu ihm kommen, mit der Zeit, die er uns in der Begegnung mit ihm schenkt. Die Frage ist, nehmen wir uns die Zeit? Weil er selbst, er ist bereit. Und er steht da und er wartet, um großzügig uns zu begegnen und seine Gnade uns zu geben. Wir wollen auch lernen, zu manchen Dingen Nein zu sagen. Zu manchen schlechten Dingen, aber auch zu manchen guten Dingen, damit wir zu den richtigen Dingen Ja sagen können. Denn ein großzügiges Leben ist das, was uns verändert, und ein großzügiges Leben ist das, was die Menschen in unserem Umfeld verändert. Meine Frage ist, wo ruft Gott dich zu einem Schritt der Großzügigkeit mit deiner Zeit? Und genau, vielleicht nimmst du dir die Woche mal Zeit und bewegst diese Frage und fragst dich, okay Gott, wo rufst du mich zu einer Großzügigkeit mit meiner Zeit? Und vielleicht bist du aber auch hier und du fühlst dich ausgelaugt und du fühlst dich wirklich, ey, ich habe nichts zu geben. Erstens stimmt es nicht, dass du nichts zu geben hast. Gott hat so viel nicht hineingelegt. Aber wenn du dich so fühlst, dann will ich dich wirklich einladen, wo ruft Gott dich in seine Großzügigkeit mit seiner Zeit hinein? Wo ruft Gott dich zurück an sein Herz und sagt, hey, bei mir kannst du auftanken. Bei mir kannst du Stärkung erfahren. Bei mir kannst du wieder voll werden, damit du aus einem Überfluss herausgeben kannst und nicht aus einem Mangel. Damit du, wie in Paulus sagen kannst, ja, ich habe gearbeitet, aber es war nicht ich, es war die Gnade Gottes, die in mir ist. Und diese zwei Fragen will ich euch wirklich einladen, die mitzunehmen in euren Alltag. Zu fragen, wo ruft Gott mich zu einer Großzügigkeit mit meiner Zeit, aber wo ruft Gott mich in seine Großzügigkeit mit seiner Zeit hinein. Und ja, dafür will ich jetzt noch beten. Ich will beten, dass Gott zu euch spricht, dass Gott euch zeigt, wo vielleicht dein nächster Schritt dran ist, dass Gott euch erfrischt, dass Gott euch neu mit seiner Gnade füllt, damit ihr was zu geben habt. Und vielleicht bist du auch hier und du denkst dir, okay, ich habe eigentlich gar nicht so viel mit diesem Gott zu tun. Dann will ich dich einladen, diese Großzügigkeit Gottes, die er für dich bereithält, zu erfahren. In deinem Herzen eine Tür aufzumachen, zu sagen, okay Gott, wenn du wirklich dieser großzügige Gott bist, dann will ich dir begegnen, dann will ich dich erleben, dann will ich das erleben und dann schauen wir weiter. Noch gar nicht dann weiter darüber hinausschauen, sondern erstmal, das ist der erste Schritt. Gott, ich will deiner Großzügigkeit begegnen. Und das ist etwas, was mein Leben verändert hat. Das ist etwas, was viele der Leben verändert hat, die heute hier sitzen. Und es ist auch etwas, was dein Leben verändern kann. Und ja, ich werde jetzt einfach für uns beten, auch für die verschiedenen Gruppen, die ich gerade angesprochen habe. Und wo du dich gerade positionierst, da will ich dich einladen, einfach innerlich mit dabei zu sein, in dem Gebet, innerlich mit dabei zu sein, zu sagen, okay, Gott, begegne mir. Gott, begegne mir, da, wo ich gerade Begegnung brauche. Und Vater, ich danke dir, Vater Gott, ich danke dir, dass du heute hier bist. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der nicht nur irgendwo im Himmel thront, sondern dass du jemand bist, der ganz nah, der ganz greifbar ist, der heute da ist, in unserer Mitte. Gott, und ich bitte dich, dass du uns erfrischst. Gott, ich bitte dich, dass du uns neu in deine Großzügigkeit mit deiner Zeit rufst, Herr. Da, wo wir im Alltag uns vielleicht diese Zeit nicht genommen haben, gemerkt haben, wir sind ausgelaugt, dass wir zu dir kommen, Gott, und dass wir an deinem Herzen und an dir, in dem der ganze Überfluss ist, Herr, an dir auftanken, in dir neu zur Ruhe kommen, in dir gestärkt werden, durch deine Gnade befähigt werden, Gott. Gott, ich bitte dich, dass, Herr, du, ja, dass wenn hier wirklich jemand ist, der dieser Großzügigkeit noch nie begegnet ist, Vater, dass du jetzt deine Großzügigkeit zeigst und dass, wenn du hier sitzt, dass du dein Herz öffnest. Gott, ich bitte dich, dass da wirklich deine Großzügigkeit reinkommt, Herr, und dass du aufzeigst, wie gut du bist, dass du aufzeigst, wie sehr du diese Beziehung mit uns möchtest, dass du aufzeigst, Herr, dass du ein Gott bist, der uns nicht auslaugt, sondern der uns erfüllt, der uns Bestimmung schenkt, dass du ein Gott bist, der sein Leben gegeben hat für uns, damit wir ein Leben mit dir leben dürfen. Und Vater, ich bitte dich auch, Herr, dass du uns einfach zeigst, wo sind Bereiche in unserem Leben, wo wir nicht großzügig mit unserer Zeit waren. Wo sind Beziehungen in unserem Leben, gute Freunde, vielleicht aber auch Außenseiter, wo du uns zum neuen Schritt der Großzügigkeit rufst, wo du neu möchtest, dass wir sagen, okay, hier schenken wir Zeit, hier geben wir uns, hier bieten wir unser Ich an für den Nächsten. Oder hier biete ich mein Ich an für die Gemeinde, für einen Dienstbereich, für vielleicht eine Gruppe, Gott. Oder auch für Leute, für meine Arbeitskollegen, wo sie keinen haben, mit dem sie reden können. Wo biete ich mich an? Wo kann ich so großzügig mit meiner Zeit sein? Und Gott, ich danke dir, dass Großzügigkeit immer bei dir anfängt. Und dass du derjenige bist, der uns aus seiner Großzügigkeit heraus erfüllt, damit wir ein großzügiges Leben leben können. Danke dafür. In Jesu Namen. Amen.